Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp.
Was würdet ihr an euch operieren lassen?
Tobi Stein.
Man muss da sehr differenzieren.
Und Joshua Windelschmidt.
Okay, sollen wir das Thema wechseln?
Das ist schön, ne? Bei dem Lachen müssen wir am Ende immer mit selber lachen. Ich sah Tobi sofort grinsen.
Das geht auch allen so. Also ich habe zum ersten Mal meinem Vater, glaube ich, der hat das gehört, ich weiß nicht mehr genau, meine Mutter auch mit dabei war, das gehört und der fand, beim Anfang musste er auch schon mitgrinsen. So ist das. Wenn Menschen lachen, so wie wir.
Ich höre unsere Podcast-Folgen auch immer nur bis zu dem Lachen.
Ja, danach. Es gibt nächste. 62 Mal.
Ja. 62 sind wir schon?
Ich weiß nicht, ich glaube sogar mehr. Ich glaub, wir waren über 60.
Wir sind alle über 60.
Ja, bin gerade auch nicht so. Aber ich meine auch, wir werden über 60, knapp über 60. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal zu dritt in dieser Konstellation zusammengekommen sind.
Das ist schon Zeit her.
Also gefühlt seit 4-5 Wochen nicht mehr.
Aber Tobi war ja auch ewig im Urlaub. Ja.
Tobi war im Urlaub, du warst im Urlaub, ich war im Urlaub.
Tobi war ewig beurlaubt.
Tobi ist offiziell eigentlich immer noch im Urlaub.
Ja, ich bin gar nicht da quasi. Hm. Aber ich habe gedacht, ich komme einfach mal wieder rum.
Ja, das wir freuen uns sehr.
Ist ja auch mehr Freizeit als Arbeit hier.
Da freuen wir uns.
Ja, was auch kurios ist, keiner von uns dreien hat diese Woche bei Radio Essen gearbeitet, entweder urlaubsbedingt oder aus anderen Gründen. Ich habe woanders gearbeitet und du.
Ja, ich habe schon bei Radio Essen gearbeitet, aber ich war nicht hier im Sender, sondern von zu Hause aus. Ja.
Ah, okay, im Homeoffice. Okay.
Aber trotzdem wenig mitbekommen, so eigentlich.
Meint man.
Aber wir werden ja immer durch Radio Essen sehr gut informiert.
Und du hast da schon wieder ganz viel aufgeschrieben, habe ich gesehen.
Zu Hause läuft ja das Küchenradio. Und das habe ich immer an.
Nee, Küchenradio hast du? Ja. Habt ihr ein Küchenradio?
Ja, tatsächlich.
Ehrlich? Krass, wir nicht.
Ja, das gab's mal irgendwo bei einem Discounter im Angebot. So ein Küchenradio mit halt Uhrzeit und was man halt so kennt. Und das klebt unter unserem Hängeschrank.
Ja, wie bei einem meiner, also gar nicht abwertend gemeint, wie bei meiner Oma früher, daher kenne ich das. Nein,
ist richtig. Ja.
Aber
das macht sogar
das
Licht.
Nein.
Ja, nicht viel. Und
brauchst ja gar keine Dunstabzugshaube mehr.
Ja, das stimmt.
Wenn ich zum Beispiel Radio Essen zu Hause höre, dann nehme ich immer den Livestream auf dem Handy oder über die App und verbinde es halt mit einer Box. Das ist vielleicht sogar ein bisschen umständlicher, weil es mehr als ein Knopfdruck ist, aber weil so oft höre ich zu Hause kein Radio in der Küche.
Nee, ich finde das aber praktisch tatsächlich. Also jetzt so mal eben beim Kochen, Musik und so, das habe ich ja vorher nie gehabt zu Hause.
Dass du gekocht hast oder dass du ein Radio hattest?
Beides. Aber jetzt, seitdem wir da in unserer eigenen Wohnung wohnen, finde ich das immer sehr angenehm. Und das Ding ist auch, umschalten ist blöd. Sowieso, aber umschalten ist schwierig, weil dann finde ich Radio Essen echt schwierig danach wieder.
Ist das noch so ein Radio, wo du die Frequenz drehen musst?
Nee, du musst halt einen Knopf drücken und dann sucht er weiter, aber manchmal überspringt er halt Radio Essen.
Oh. Mhm.
Und deswegen habe ich jetzt seit anderthalb Jahren nur Radio Essen an.
Ja, schmeißt das Radio raus, wer Radio Essen überspringt, das ist Mobbing.
Ja, aber jetzt läuft's und jetzt ist es drin. Die Antenne ist so ausgerichtet, dass es läuft. So, jetzt kommen wir wieder komplett
Welche
vom Thema.
Welche Antenne denn, wenn das unterm Schrank klebt?
Da ist so ein Kabel, so eine Kabelantenne und die habe ich so an die Wand geklebt, dass die Radio Essen empfängt.
Schön mit.
Wir gucken uns das irgendwann mal an.
Gaffer.
Das klingt sehr, sehr spannend.
Na gut, was ist denn passiert in dieser Woche?
Ich habe zum Beispiel gehört, dass unser Oberbürgermeister Thomas Kufen möchte, dass wenn wir tatsächlich die Olympischen Spiele hier ins Ruhrgebiet bekommen, das Olympische Dorf auf der A40 bauen.
Ja.
Das fand ich sehr innovativ, möchte ich es mal sagen. Also er überlegt ja sowieso schon länger, einen Deckel auf die A40 zu machen, wegen Feinstaubbelastung und so. Dann hat er gesagt, komm, lass uns das Olympische Dorf doch darauf bauen.
Zwischen Holsterhausen und Frohnhausen, glaube ich. Ne?
Genau. Stück. Mhm. Ist jetzt die Frage, ob ich als Spitzensportler auf der A40 wohnen wollen würde.
Naja, du würdest ja die A40 so gesehen nicht mitkriegen. Die wird ja dann nämlich an untertunnelt werden quasi, ne? Also das Dorf würde untertunnelt werden, oder? Die A40, so habe ich das verstanden.
Ja. Du lebst quasi auf der A40.
Ja.
Genau.
Ich glaube einfach, dass das... Es ist eine, in Anführungszeichen, schöne Vorstellung, aber A, sind das unfassbare Kosten, wo ich momentan nicht weiß, auch wenn das noch 12 Jahre 2032, ne?
Glaube, ja.
Also wenn das noch weit hin ist bis da, to, hin, also
ihr wisst, jetzt ist noch weit, ja. Ne?
Und zum anderen habe ich mir auch so gedacht, okay, das ist eine schöne Sache, aber was passiert mit diesem olympischen Dorf, wenn das alles vorbei ist? Dann hast du da ein olympisches Dorf über der A40.
Wohnraum.
ja, ich weiß ja nicht, wie so ein olympisches Dorf aussieht, wie groß so eine Wohnung ist, wie sowas aufgebaut ist, weißt du? Ob das 5 Bettzimmer sind und eine kleine Küche und oder ob das eher Wohnraumverschwendung ist, wenn du sowas hast, ob du da nicht eigentlich was viel Besseres in Sachen Wohnraum schaffen könntest. Also ich bin da sehr skeptisch bei den Plänen. Ich finde sie schön, ich finde sie attraktiv, aber für mich ist das auch so ein bisschen, ich meine, dass die A40 gedeckelt werden soll, das ist ja immer wieder Thema in den letzten Jahren gewesen. Und für mich ist es jedes Mal, wenn es aufkommt, denke ich mir so, ist eine Diskussion, wir reden drüber und am Ende wissen wir, es wird eh nichts draus.
Ja, also, ich bin aus den gleichen Gründen skeptisch, einfach weil es so ein Riesenprojekt ist und weil da so viele Unwägbarkeiten da eine Rolle spielen und weil es viel Geld kostet. Ich fand aber gerade die Kombination aus all diesen Dingen tatsächlich den Gedanken durchaus wert, weil man da viele Fliegen mit einer Klappe quasi schlagen könnte. Also zum Beispiel, du sagst ja mit Nachnutzung und so. Das kenne ich zum Beispiel aus Lissabon und aus anderen Städten, wo Olympia schon stattgefunden hat, wo ja auch irgendwie olympische Dörfer dann waren, wo halt nachher entweder beispielsweise Hotelbetriebe dann reingezogen sind oder beispielsweise Sozialraum und Wohnungen in dem Kontext dann entstanden ist. Das wäre ja hier auch denkbar und ist, glaube ich, auch irgendwie Teil eines dieser Pläne. Ich kenne es nicht im Detail, ich habe es tatsächlich auch nur so am Rande dann mitgehört. Und das zweite große Ding, an dem es ja immer irgendwie gescheitert ist, sind ja die Finanzen, dass es wahnsinnig teuer ist. Und rund um Olympia, alles was mit Infrastruktur zu tun hat, gibt es ja wahnsinnig viele Fördergelder, unter anderem vom Sportbund und so weiter. Und das Gleiche könnte man möglicherweise nochmal mit Fördergeldern versuchen, wenn es eben um sozialen Wohnraum geht. Und die Kombination aus all diesen Dingen, also man hat schon lange ein Projekt, das man gerne umsetzen wollen, wo viele Menschen hinterstehen und Ideen haben. Man hätte jetzt möglicherweise mehrere Dinge, die man da mit einem Mal abgreifen könnte an Fördermöglichkeiten. Und man hätte auch noch, Leuchtturmprojekt ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest ein großes Projekt, mit dem man nochmal überregional in Erscheinung treten könnte. Das macht es für mich alles tatsächlich zumindest verfolgenswert und sehr interessant. Und nicht so einfach wegzuwischen. Kann es sein, ich unterschätze das, aber ich finde es auf jeden Fall super spannend.
Ja, erstmal muss ja Olympia hier hinkommen. Da bin ich sowieso mal gespannt. Wann das entschieden wird, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es kann ja nicht mehr so lange dauern. Irgendwann muss ja wirklich mal geplant werden. Ich fände das auch mega cool. Also ich würde das sehr begrüßen. Ich glaube, weil sonst ist Olympia gefühlt immer irgendwie in Tokio, in Rio, wo auch immer, also ganz weit weg von hier. Dann auf einmal mitten im Ruhrgebiet, ich fände das geil. Ich würde da, glaube ich, zu 20, 30 Veranstaltungen hingehen.
Ja, zweifellos. Ich würde mich auch total freuen, würde das hier im Ruhrgebiet stattfinden. Also,
ja.
Aber
ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen.
Es ist eigentlich, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, bemerkenswert, dass es noch nie im Ruhrgebiet war. Also gerade was du aufzählst, alles Millionenstädte oder Metropolen. Mir fällt bei London immer direkt der Vergleich mit dem Ruhrgebiet ein, weil es so die größten Ballungszentren in Europa sind, wo wirklich viele Menschen auf relativ engem Raum wohnen. In London ist es eben eine Stadt, bei uns im Ruhrgebiet sind es halt viele Städte, die so aneinander grenzen. Deswegen ist es eigentlich bemerkenswert, glaube ich, dass das hier noch nie stattgefunden hat oder dass relativ wenige wirklich sportliche Großveranstaltungen hier stattfinden. Zumal ja die Infrastruktur gar nicht so schlecht ist, grundsätzlich, ne? Also die Verbindungen untereinander sind gut, die Wege sind einigermaßen kurz. Von daher ist es eigentlich fast bemerkenswert, dass es noch nicht stattgefunden hat. Und ich wäre mega natürlich für die ganze Region.
Wo war es bis jetzt? In München und Berlin, ne? Zumindest
die
Deutschland.
Olympischen Spiele.
Ja.
Ja, München auf jeden Fall, leider Gottes damals.
Berlin auch
leider Gottes, und muss man sagen.
Ja.
Ich glaube, das ist es tatsächlich.
Ja. Das war's, ne? Hamburg hat sich, glaube ich, auch mal beworben. Oder jetzt
die haben aber dann zurückgezogen.
War das nicht mit dem Bürgerentscheid,
dass
die Hamburger sich dagegen...
Aber war das nicht also, die gleiche Bewerbung sogar? Geht es da nicht auch um 32?
Ich weiß nicht.
Gar nicht, ob das
die ich habe gerade gelesen, 2032... Berlin ist raus. Also Berlin hatte sich offenbar beworben.
Ja, okay. Ja, dann war es nicht Hamburg.
Oder hätte sich gerne beworben. Ich habe in der Zwischenzeit kurz mal nachgeguckt. Es steht auch noch gar nicht fest, dass Deutschland sich überhaupt für die Olympischen Spiele 2032 bewirbt. Wenn, dann wohl nur mit der Rhein-Ruhr-Region, die offenbar als einziger Kandidat noch momentan da ist. Und wann das entschieden wird, auch das steht noch nicht fest. Da hat das Olympische Sportkomitee, das internationale IOC hat zuletzt gesagt, das war im Dezember letzten Jahres, wir haben da keinen Zeitplan und wir gucken in Ruhe und von daher ist natürlich auch die Frage, wann sowas entschieden wird, weil du musst sowas ja auch noch bauen.
Ja, das stimmt.
Aber ich meine letztendlich, das gilt ja für jede Stadt und für jedes Land, dass die ganzen Infrastrukturen vielleicht noch nicht so mitbringt für Olympische Spiele, wie man sich das erhofft.
Und da ist hier ja schon relativ viel vorhanden im Vergleich zu anderen Städten und Regionen, die dann schon Zuschlag abbekommen haben für Olympische Spiele.
Weil viele Menschen natürlich sagen würden, ey, in Zeiten von Digitalisierung an Schulen und so, sollen wir jetzt hier in der Rhein-Ruhr-Region Milliarden von Euro in die Hand nehmen, um eine Autobahn zu deckeln und da ein Dorf drauf zu packen. Mhm. Kann ich natürlich auch verstehen. Das ist die Frage, inwiefern so ein Ereignis, wenn wir uns erinnern, ich will jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe einsteigen, aber mir fällt es auch gerade ein, Brasilien nach der WM, wie viele Fußballstadien seitdem leer stehen, nicht mehr benutzt werden und ob es das wirklich wert ist. Ich weiß es nicht. Würde mich auch total freuen, wie Yoshi, wenn die Olympischen Spiele hier hinkommen würden, aber wie nachhaltig sowas ist, sei mal dahingestellt.
Aber das will man ja genau vermeiden hier, indem man sagt, hier ist schon relativ viel vorhanden. Also man muss nicht so viel neu bauen. Brasilien ist tatsächlich ja immer so das Beispiel, wo man sagt, enorme Geldverschwendung und sehr am in Anführungsstrichen Volk vorbei entwickelt.
Südafrika ja auch.
Südafrika auch so ein Thema. Das wäre hier tatsächlich ja zumindest einer der Punkte, wo man sagt, da ist schon viel da und man muss da eben nicht mehr so viel investieren. Und das, was investiert wird, kommt hinterher tatsächlich den Menschen zugute, die ohnehin ja hier leben in großer Zahl. Aber ja, alles noch graue Theorie.
Ja. Hätten wir ein Olympiastadion eigentlich in NRW? Nee, ne?
Stadion Essen, dann reicht ja wohl. Ja. Tatanbahn, die können außen rum über den Asphalt laufen.
Ja, am Hallo.
Am Hallo, Stadion. Ja, hör mal.
Ja, das muss reichen.
Nee, ich glaube, es gibt kein Olympiastadion.
Aber es sollte, da gab es aber auch schon Spielstätten, die klar waren. Ich meine, entweder ist es Dortmund oder ist es in die andere Richtung, dann Köln, Düsseldorf, die Ecke.
Es ist ja alles ohne Tatanbahn.
Aber.
Ist ja kein klassisches Leichtathletikstadion. Nee,
das stimmt.
Wattenscheid.
Aber Lohrheide. Das konnte irgendwie getrennt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hab da eine Zeit lang, ist aber schon lange her, ich alles verschütt gegangen.
Wir wissen ja auch gar nicht, ob 2032 überhaupt Olympische Spiele stattfinden
oder
können.
Oder ob da noch Corona ist.
Ja. Oder ob da noch Corona ist. Die Corona-Zahlen steigen immer weiter an, auch bei uns in Essen. Wir haben heute Samstagvormittag. Wir haben 11.37 Uhr. Ja, es ist früh. Normalerweise pennst du da noch, mein Freund.
Wir haben die in Essig.
Wir haben die aus dem Bett gescheucht und geschliffen.
Ja, dieses ungläubige Lachen. Das hat nicht Bände gesprochen gerade.
Aber ich glaube, Stand jetzt, Essen hat noch nicht
48,2
den 50er Inzidenzwert überschritten. Andere Städte in Deutschland schon. Ich glaube, ich habe mir heute die Werte angeguckt. Der höchste war, glaube ich, in Berlin-Neukölln mit 113. Da habe ich so gedacht, ui. Die haben, mal richtig viele Hochzeiten da gefeiert. Also man sagt ja, es verteilt sich sehr viel durch private Feiern. Und tatsächlich führt das auch dazu, dass wir heute Abend nicht auf einen Geburtstag gehen. Mhm. Der wäre in einem Partykeller gewesen. Mhm. Und da haben wir gesagt,
Also von euch aus, ihr habt das nicht abgesagt? Sondern
Der findet statt. Und meine Freundin ist jetzt auch auf dem Weg zu der Freundin, um die Hiobsbotschaft zu überbringen. Ja. Und uns blutet auch beiden sehr das Herz, weil wir wären sehr gerne dabei gewesen, aber...
Aber schön, dass sie persönlich hinfährt, um das dann zu sagen und nicht einfach kurz ein SMS schickt.
Ja, das ist schon wichtig, weil ihr selbst das auch unangenehm ist, weil man fühlt sich sehr schnell wie ein, ich sag jetzt mal Spießer oder wie auch immer.
Klar.
Aber mit 20, 30 Leuten, ich weiß nicht, wie viele es am Ende werden, in einem Partykeller ohne Fenster, auf engstem Raum, in Zeiten von Corona, es ist schon grob fahrlässig, je nachdem...
Kirsten Schwager wird 40.
Von deiner Freundin, der Schwager.
Richtig, genau. Ist schon 40 geworden und hätte nächstes Wochenende, also nicht jetzt dieses, sondern kommendes Wochenende, auch groß feiern wollen. Gestern oder vorgestern dann auch alles abgesagt worden. Ist jetzt auch nur ganz, ganz, ganz kleiner Familie.
Was heißt groß feiern?
Die haben ein Haus gekauft vor, lass mich lügen, anderthalb, zwei Jahren mit einem relativ großen Garten und hätten da halt dann eine große Feier gemacht. Die haben so ein riesiges, so ein Pavillon-Zelt, relativ groß und da hatten sie halt vor, dann groß zu feiern, zu grillen und so weiter und ich weiß nicht genau, was sie jetzt geplant hatten, aber es waren sicherlich
im Garten fände ich das schon wieder okay, da kannst du Abstand halten, das ist an der frischen Luft, aber halt in einem geschlossenen Raum im Keller,
ja, schwierig.
Schwierig.
Ich glaube, darfst du sogar in Schleswig-Holstein gar nicht mehr, das ist ja Schleswig-Holstein da oben und die haben, glaube ich, da schon Begrenzungen wieder gezogen, dass das in der Größenordnung, wie sie es geplant hatten, schon gar nicht mehr ging, egal ob drin oder draußen.
Okay. Mhm.
Ja. Jetzt sind ja auch Herbstferien, fangen ja heute an. Mhm. Viele planen natürlich auch Urlaub. Ich plane nach den Ferien eigentlich auch Urlaub. Mhm. Und ich weiß jetzt schon nicht, was das wird. Aber da dachte ich mir, wenn Essen ein Risikogebiet wird, tatsächlich, dann ist ja fast schon egal, ob ich in ein anderes Risikogebiet fahre. Das Risiko bleibt Risiko. Also
ich war heute Morgen auf dem Rüttenscheider Markt und da war das auch Thema am Blumenstand und da haben dann die Verkäuferin und der Mann, der offensichtlich nicht aus Essen kam, weil er hat gesagt, bei ihnen liegt der Inzidenzwert bei knapp über 20, haben dann auch rumgescherzt, dass wenn das so weitergeht, sie entweder gar nicht mehr irgendwo hinfahren können, weil alles Risikogebiet ist, oder dass man halt überall hinfahren kann, weil es letztendlich egal ist, ob du Risikogebiet A oder Risikogebiet B bereist, besuchst oder dort bleibst, weil es halt die halbe Welt auf einmal ein Risikogebiet ist. Ja.
Vor allem, es ändert sich ja wirklich fast täglich. Also ich habe vorgestern nochmal geschaut, da wo wir hinfahren, Terschelling in Holland, war da noch kein Risikogebiet, jetzt ist es offensichtlich auch, also Friesland, die ganze Region, Terschelling jetzt nicht selbst, aber die Region halt, dafür sind andere wieder nicht. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht.
Naja, aber so ist es ja auch gedacht, dass im besten Fall die Zahlen wieder runtergehen und die Maßnahmen wieder zurückgezogen werden.
Aber es nimmt mir total die Vorfreude. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt auf den Urlaub freuen kann.
Das verstehe ich.
Also das ist ein bisschen blöd, ne? Weil sonst ist es immer, ich bin so 8 Wochen vor dem Urlaub, freue ich mich mega. Nicht, weil ich endlich Urlaub habe, sondern weil wir halt wieder was anderes sehen und es, weiß nicht, irgendwie ja schön ist. Ja, und jetzt weiß ich halt nicht. Also ist bei mir so echt leider sehr neutral. Also ich freue mich, wenn es dann wirklich losgeht, glaube ich. Aber solange ich da nicht Bescheid weiß, ist es irgendwie doof.
Ja. Ich habe es ja gerade hinter mir mit dem Urlaub und das waren 3 Wochen am Stück, weil sie eigentlich für einen großen, ausgiebigen Trip geplant waren. Jetzt mehrere kleine draus geworden. Ich habe gestern noch zu Kirsten, meiner Freundin, gesagt, dass ich froh bin, ein bisschen, dass das Thema Urlaub für dieses Jahr durch ist, weil es wirklich, wirklich anstrengend war, in den Wochen vor dem Urlaub immer zu gucken, jeden Tag, geht das noch, was wir geplant haben? Müssen wir irgendwie was wieder stornieren, umbuchen? Geht das? Wen schreibe ich an? Das Hotel direkt oder mit? Und das ist wahnsinnig aufwendig gewesen und war tatsächlich im Vorfeld relativ stressig. Dann hatten wir ja auch noch in Anführungsstrichen das Glück oder Pech, wie auch immer, dass wir an Tag 1, als wir nach Tirol gekommen sind, abends dann Tirol-Risikogebiet wurde. Wäre das also ein Tag vorher gewesen, hätten wir uns das auch knicken können. Am letzten Tag dann noch alles absagen müssen wieder. Insofern Glück gehabt, zumal da, wo wir waren, tatsächlich, da leben 200 Leute im Ort, das war jetzt wenig mit Risikogebiet. Und dann mussten wir halt in Quarantäne kurz, aber das war jetzt alles kein Drama. Trotzdem, am Ende des Tages bin ich jetzt wirklich froh, dass das erstmal durch ist tatsächlich und ich mir da dieses Jahr keine Gedanken mehr drüber machen muss.
Sag mir nochmal, musstest du einen Corona-Test machen lassen?
Ja, wir haben...
Und war sehr unangenehm?
Nee. Ich habe tatsächlich, ich sag vorsichtshalber keine Namen von Ärzten, ohne da jemanden reinreiten zu wollen. Ich vertraue da einfach darauf, dass sie alle wissen, was sie tun. Man kennt ja diese Bilder ganz tief in Rachen und ganz tief in die Nase. Genau. Ne? Und sie sagte, also wir haben vorher schon gesagt, oh nein, jetzt hier in die Nase und so weiter. Und sie sagte sofort, nee, machen wir nicht. Wir machen das nur im Rachen. Und dann hat sie noch erklärt, warum das eigentlich Käse ist und warum das völlig egal ist, ob man das auch in der Nase den Abstrich macht oder eben nur im Rachen, weil sich das da wie auch immer dann verbreitet und wie die Kanäle im Rachenraum sind und so. Und dann habe ich das so zur Kenntnis genommen und gedacht, okay, dann wird es jetzt nicht ganz so unangenehm. Es ist trotzdem so, dass es tief in den Rachen geht und ich fast gebrochen hätte. Also man hat dann schon so einen Würgereflex, aber es war jetzt nicht schlimm. Ja. Und das mit der Nase, ich habe es dann auch nicht nochmal irgendwie überprüft, weil ich gedacht habe, okay, reicht jetzt dann auch, mich damit zu befassen. Aber fand ich interessant, weil genau dieses Klischee des nicht so schönen Corona-Tests, gerade weil es so tief in die Nase geht, sie hat dann auch gesagt, je nachdem in Krankenhäusern hat sie gehört von Leuten, die dann wirklich Nasenbluten hatten, irgendwie noch einen Tag danach und so, und dass das alles völlig unnötig sei.
Und es gibt doch tatsächlich auch die Meldung, ich habe sie jetzt leider nicht zu Ende gelesen, was ich eigentlich hätte machen sollen, weil es war von Mimika, die Aufklärungs...
Mimikama.
Mimikama, Entschuldigung. Auf jeden Fall gibt es ja tatsächlich offenbar auch den Fall, was weiß ich woher, wo ein Abstrich genommen wurde in der Nase und danach kam Hirnflüssigkeit raus. Das ist tatsächlich passiert. Und dann stand da noch der Satz, so, diese Panik-Horror-Meldung könntest du jetzt verbreiten. Wenn du den genauen Hintergrund wissen willst, lese weiter. Ich habe nicht weiter gelesen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Jetzt verbreite ich diese Horrormeldung weiter. Es hat aber bestimmt ein sehr...
besonders großes Gehirn, das so in die Nase reingewachsen
großes
ist.
Großes Gehirn so. Und wahrscheinlich muss derjenige in dem Augenblick niesen und das war egal.
Tobi, hat es sich dann für dich angefühlt, als würdest du wirklich in einem Risikogebiet sein? Also Nein. Haben die sich anders verhalten?
Hat er doch schon gesagt.
Nee, ich habe
bei so einem 200 Seelendorf.
Ja. Ja, aber weiß nicht, manchmal... Also wenn ich jetzt das Gefühl hätte, okay, ich bin jetzt in einem Risikogebiet... Weiß nicht, dann wäre ich vielleicht vorsichtiger noch mal mehr oder so.
Gar nicht.
Aber war nicht
so. Also Erstens, es ist wirklich ein ganz kleiner Ort gewesen. Zweitens, Tirol war vor allem deswegen Risikogebiet, weil die Zahlen in Innsbruck, also in der nächstgrößeren Stadt, sehr groß gewesen oder sehr hoch gewesen sind und auch schnell gestiegen sind. Drittens, wir waren da eigentlich 6 von 7 Tagen in dem Hotel, weil das so ein Wellness-Yoga-Hotel war, das Kirsten, meine Freundin, rausgesucht hat. Ich sag's jetzt mal dabei, bevor Stefan das ergänzt.
Nein, wir müssen nur einmal erwähnen.
Okay. Ja.
Wer ist das nochmal?
Ja, genau. Und dann waren wir also viel in diesem Hotel. Es hat auch viel geregnet und geschneit. Wir waren einen Tag draußen, da waren wir auch fast alleine in den Bergen dann unterwegs. Ich habe mit Sicherheit in dieser ganzen Woche weniger Kontakt mit fremden Menschen gehabt, als bei meinen 1-2 Einkäufen die Woche, die ich in Rellinghausen erledige. Insofern hatte ich das Gefühl überhaupt nicht. Mhm. Und dann muss man ja auch sagen, okay, was heißt denn jetzt Risikogebiet? Das klingt immer so, als ob das eine unmittelbare Gefahr für einen selber irgendwie macht. Ja, macht's natürlich, weil die Ansteckungsgefahr größer wird. Heißt aber trotzdem ja nicht, dass man sich unmittelbar ansteckt, wenn man irgendwo auf die Straße geht. Und, wollte ich eben schon sagen, wollte es aber nicht in die Länge ziehen, der Vergleich mit, ich wohne im Risikogebiet, also kann ich ja auch in ein Risikogebiet reisen und wieder zurück, auch wenn der scherzhaft gemeint war, der ist natürlich Käse, weil es ja darum geht, die Zahlen nicht weiter auszubreiten und nicht weiter in die Höhe zu treiben. Und nicht sich gegenseitig anzustecken, auch wenn es dann, ne, weil man sagt, ja gut, ich lebe eh im Risikogebiet, dann ist auch egal, wenn ich da noch hinreise. Ja, natürlich, aber auf den zweiten Blick spätestens muss man dann schon auch sagen, nee, macht jetzt nicht so Sinn, der Gedanke, weil es eben ja darum geht, die Zahlen nicht weiter in die Höhe zu treiben. Ja. Und das war, muss ich wirklich sagen, das war da in keinster Weise irgendwie Thema.
Ich musste letztens an dich denken. Ein Freund von mir war, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, im Krankenhaus, weil Verdacht auf Corona und nicht, dass er jetzt irgendwie beatmet werden muss oder so, um Gottes Willen. Er hatte einfach nur, ich glaube, schlechte Werte und fühlte sich schlapp oder so. Daraufhin hat man ihn vorsichtshalber ins Krankenhaus geschickt, die haben ihn durchgecheckt und er hatte zu dem Zeitpunkt zumindest kein Corona. Ob er Corona vorher hatte, weiß man nicht, weil, und da muss ich an dich denken, die haben im Krankenhaus hier in Essen bewusst keinen
Antikörpertest
gemacht, okay, weil sie gesagt haben, das ist so ungenau, das bringt nichts. Da habe ich so gedacht, krass, dass das aber trotzdem in den Arztpraxen angeboten wird. Es wirkt so ein bisschen wie so eine Maßnahme, um die Menschen gegebenenfalls zu beruhigen. Sie haben es jetzt gemacht und jetzt wissen sie erstmal Bescheid, weil es ja dann schon eine Aussage, wenn die Ärzte im Krankenhaus sagen, wir werden sie jetzt nicht testen, ob sie Corona hatten, weil das ist nicht eindeutig genug, das Ergebnis. Es wird uns nicht weiterhelfen. Fand ich ganz interessant.
Ja, kann man nur so stehen lassen. Muss man vielleicht auch immer genau gucken, okay, welcher Arzt sagt das, warum, wie ist das Krankheitsbild und wie sind da die genauen Dinge? Wäre ich jetzt dem Arzt dazu widersprechen, als Laie auf diesem Gebiet? Aber ich glaube, es lohnt, da immer genau hinzugucken, bevor man so generalisierte Aussagen trifft, wie Ärzte sagen das. In dem Fall nicht du, so, alles cool. Aber ja, ich bin da immer skeptisch, weil, also, es gibt halt ja viele Studien und auch andere Ärzte, die solche Tests machen und es wird nach wie vor viel darüber erstens geforscht, zweitens geschrieben und so weiter. Deswegen fände ich es ein bisschen zumindest verwirrend oder irritierend, wenn das jetzt plötzlich jemand sagt, nee, das ist alles Käse und der richtig liegt und alle anderen falsch. Aber ich, wie gesagt, weiß es in dem Fall natürlich jetzt auch nicht.
Trotz der steigenden Corona-Zahlen, die ja auch hier in Essen immer mehr werden, ist der Weihnachtsmarkt genehmigt in der Essener Innenstadt. Was ich auch zum Teil mutig finde, wobei es ja ein klares Konzept gibt, das ja schon ewig besprochen wird und auch ewig schon beim Gesundheitsamt liegt. Aber dennoch, mal angenommen, wir steigen wirklich weiter in den Zahlen. Bis Dezember oder Anfang Dezember ist ja noch ein bisschen. Und da würde ich dann wissen, was dann passiert, wenn tatsächlich doch mal wieder eine fast Lockdown oder sowas hier ist. Dann wird er mit Sicherheit auch nicht stattfinden, oder? Also.
Kann sein. Was sagt Tobi dazu?
Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich habe es nicht im Detail verfolgt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wenn der Inzidenzwert längerfristig über 50 liegt, dass man dann sagt, so Freunde, jetzt ist Weihnachtsmarkt, den feierlich eröffnet und loslegt mit Glühwein und keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen, will aber auch jetzt nicht sagen, was...
Ich glaube einfach, dass wir uns momentan allmählich wieder in einer Phase der Corona-Krise befinden, wo sich die Lage tagesaktuell, maximal aber wöchentlich ändert.
Ja.
Und deswegen gebe ich dir so gesehen recht, wenn der Inzidenzwert bei 100 liegt, dann wird der Weihnachtsmarkt vermutlich nicht stattfinden. Mhm. Aber ob und wie das jetzt sich entwickeln könnte, glaube ich, ist angesichts dieser sehr dynamischen Lage mehr als Kaffeesatzleserei. Ohne das, ist richtig, dass du das angesprochen hast, will dir das jetzt gar nicht
ich trinke eh keinen Kaffee.
Abschrecken. Aber ja, das.
Würdet ihr denn Stand jetzt hingehen? Mal so gefragt.
Ja.
Also wenn
der
heute
an der frischen Luft. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es wäre, aber an der frischen Luft, wenn ich da mit ein oder zwei Freunden im Umkreis des Glühweinstandes stünde, dann fände ich das okay. Mhm. Es käme halt darauf an, wie voll oder dicht gedrängt es in der Innenstadt ist. Die Konzepte, ja, die kenne ich alle, aber wie es dann letztendlich vor Ort aussieht, ne? Ob ich vielleicht überhaupt in der Stimmung dann wäre, wenn, wer weiß, wie die Situation vielleicht auch ausgedünnt auf dem Weihnachtsmarkt dann ist, dass ich so denke, ey, macht ja eh keinen Spaß, hier ist ja keiner außer mir. Ja. Ich bin der Einzige wieder. Okay, ich bin immer der Einzige am Glühweinstand, der Letzte zumindest. Aber nein. Ja, würdest du gehen, Tobias?
Ja, ich glaube auch. Also grundsätzlich sehe ich das sehr ähnlich. Ich finde auch das Konzept, soweit ich es kenne, gut. Also, weil es eben auch viel mit Abstand zu tun hat, weil es mit frischer Luft zu tun hat. Diese Glühweingärten, quasi angelehnt an Biergärten und so, das Konzept fand ich auch gut. Aber das ändert sich tatsächlich in dem Moment, wo sich Zahlen ändern und man das wieder neu bewerten muss. Grundsätzlich, erstmal finde ich, muss man immer festhalten, läuft es darauf hinaus. Und da bin ich jetzt nicht nur der Nachplapperer dieses beworbenen Slogans der AHA-Regeln, also Abstand, Hygienemasken oder Hygiene und Alltagsmasken. Aber es ist ja einfach genau so. Mhm. Also wenn man sich daran hält und überall halten kann, also Abstand halten kann auch und die Möglichkeit da ist und es nicht zu dichtes Gedränge ist und so weiter, dann bin ich da erstmal relativ entspannt und sehe das noch nicht so problematisch. Weil es ändert sich ja nichts daran, dass plötzlich auch auf 8 Meter Abstand ein das Virus anspringt. Mhm. Und deswegen, wenn diese Gegebenheiten da sind, dann bin ich da erstmal relativ relaxed.
Wie ist denn mit dir? Ich würde auch hingehen, allein schon, weil mir Weihnachtsmärkte dieses Jahr sonst fehlen würden, weil ja alle anderen gefühlt abgesagt sind, außer der in Steele zum Beispiel, der findet statt, aber er ist, ich sag mal jetzt bei mir auf der Maggihöhe oder in Harzopf, die sind ja alle schon abgesagt worden, weil da eben nicht diese Regeln eingehalten werden können mit Abstand und so. Und weil diese Weihnachtszeit sowieso schwierig wird, glaube ich, so mit den klassischen Dingen, die man sonst immer feiert und hat und sich auf Weihnachten freut, die gibt's ja alle nicht, oder viele nicht, und deswegen würde ich schon drauf gehen. Und allein schon für die Mittagspausen hier bei Radio Essen, um mal eben eine Bratwurst zu holen.
Ja, das stimmt.
Oder mal Churros oder so.
Das ist die Zeit im Jahr, in der die Redaktion am besten ernährt ist.
Ja,
und das ganze Jahr über.
Wird. Ja. Ja,
kann man definitiv so sagen.
Würde ich auch auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass er genehmigt ist.
Wisst ihr, was mich tatsächlich aber an dieser ganzen Corona-Diskussion diese Woche und gerade zum Ende der Woche wirklich irritiert hat? Das Treffen von, oder das Telefonat Kanzlerin Merkel und Oberbürgermeister der 11 größten Städte und das Ergebnis, dass man sagt, okay, Inzidenzwert unter anderem in Köln ja jetzt dann tatsächlich überschritten, also 50 ne, pro 100.000 und so weiter in 7 Tagen. Man ist drüber und die Ergebnisse davon, auch hier in Essen und auch in Köln beispielsweise, die sind in meinen Augen so lächerlich gering vor dem Hintergrund, was der eigentliche Plan war, wenn der Inzidenzwert bei 50 überschritten wird. Mhm. Ich erinnere daran, dass Reda Wiedenbrück, Kreis Gütersloh, Kreis Warendorf, die hatten einen Lockdown, als es um Tönnies und so weiter ging. War halt abgesagt ganz vieles und ganz viele Dinge sind zugeblieben. Ich glaube 11, 12 Tage waren das damals und dann ging es irgendwie weiter. Ich erinnere auch daran, dass als das ganze Lockerungsthema losging, man gesagt hat, wir brauchen aber klare Regeln, was passiert, wenn die Werte wieder steigen und dann müssen wir hart durchgreifen. Und jetzt, also einige Wochen später, wo der Inzidenzwert überschritten wird an vielen Stellen, sind die Regularien okay, treffen jetzt nur noch 25. Mhm. 25 immer noch, das ist jetzt nicht so wenig, die irgendwie sich privat treffen dürfen oder im öffentlichen Raum treffen dürfen. Man muss Treffen anmelden. Ich glaube, die kleinste Zahl war 11. Wenn ich mit denen feiere, muss ich es anmelden. Das ist noch das strengste quasi im privaten Raum. Und was ich am lächerlichsten finde, ist ein Alkohol- und Ausschankverbot ab 22 Uhr. Das heißt, bis 22 Uhr kann ich in die Kneipe gehen und mir richtig einen reinstellen. Mhm. Danach gehe ich nach Hause und ab dann verbreitet sich Corona nicht mehr.
Das ist tatsächlich albern.
Ich würde sagen, das probieren wir mal aus. Nicht so.
Ja, jeder, der verfolgt hat irgendwie die Diskussion ums Binge-Drinking in Großbritannien, also dass die Menschen da gab es ja eine eine Sperrfrist in den Kneipen, was dazu geführt hat, nicht, dass die Leute weniger trinken oder weniger ausgehen oder vorsichtiger sind und nicht so betrunken sind, sondern dazu, dass die Leute nach der Arbeit in die Kneipe gegangen sind, richtig Gas gegeben haben und dann halt rotzevoll angefangen haben, um 10 nach Hause zu gehen und durch die Gegend zu torkeln, was zu hohem Alkoholkonsum und Alkoholismusraten geführt hat. Und das führen wir jetzt ein, um Corona zu bekämpfen.
Alkohol desinfiziert.
Ich habe es nicht verstanden, wirklich nicht.
Ja, nee, das ist tatsächlich ein bisschen widersprüchlich.
Und ich gehöre nicht zu denen, ich sag's nochmal, die immer direkt die größte Peitsche rausholen und sagen, wir müssen jetzt alles stilllegen wieder. Im Gegenteil. Aber ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum man nicht längst gesagt hat, private Feiern. Hier, Silke Lenz, Stadtsprecherin im O-Ton bei uns, sagt, okay, wir haben keinen Hotspot. Wir gehen davon aus, dass aber vor allem über private Feiern sich das verbreitet. Private Feiern einfach absagen, Punkt. Also ich verstehe alles, wo man sagt, da hängt was dran, da hängen Wirtschaftsunternehmen dran, da hängen die Schausteller dran, dass man da versucht, das am Laufen zu halten, kann ich total verstehen, dass man das abwägt. Aber eine private Feier ist nichts mehr, als darauf zu verzichten, privat zu feiern.
Punkt. Da hängt halt viel Emotion dran, ne? Also ich,
ja, aber sorry, da muss man halt jetzt mit leben.
Das Ding ist, nächste Woche feiert ein Bekannter von mir, ein guter Freund von meinem Bruder, Hochzeit. Und die wollen natürlich auch einigermaßen groß feiern, haben jetzt, glaube ich, 100 Gäste eingeladen, haben aber schon gesagt, sobald der Wert über 35 geht, würden die noch mit 50 feiern. Und sobald der über 50 geht, dieser Inzidenzwert, würden die komplett absagen. Was natürlich auch kacke ist, wenn du so eine ganze Hochzeit planst, dann bist du ja selber finanziell auch in einem großen Risiko. Dementsprechend, klar, so eine Geburtstagsparty, die kannst du verschieben oder so, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber so eine Hochzeit oder so, wo viel Aufwand hintersteckt, das ist, glaube ich, auch nicht einfach.
Nein, das stimmt.
Aber dann macht es auch mit 25 Leuten keinen Spaß. Also kann vielleicht, aber das ist ja keine Hochzeit in dem Sinne.
Und ein bisschen ist es bestimmt auch, nehme ich zumindest an, wie beim Reisen. Auch da hat man ja Vertragspartner und guckt, ob man erst wieder Geld zurückbekommt oder es mit einem Gutschein löst und ins nächste Jahr schieben kann. Das finanzielle Risiko daran ist quasi, glaube ich, das gleiche, was jeder Reisende gerade hat.
Ja.
Da hast du schon recht, das ist emotional natürlich so und ich wisch das so weg im Sinne von, ja, ist halt gerade nicht so. Kann sein, dass ich da ein bisschen rigoros bin, aber das verstehe ich wirklich nicht, weil ich mir denke, da gibt's halt gerade tatsächlich andere Dinge, die wichtiger sind.
So. Ich würde auch Stand jetzt nichts planen in Richtung Party. Also selbst wenn ich jetzt nächste Woche Geburtstag habe, würde ich sagen, nee, feiern wir halt
nicht. Ja, das sagst du jetzt, ne? Nachdem die Werte gefühlt innerhalb von einer Woche extrem hochgeschnellt sind.
Ja.
Vor
ja,
einer Woche hättest du das wahrscheinlich noch nicht unbedingt so gesagt. Deswegen.
Ja, jetzt in Zeiten von
Corona
weiß ich nicht.
Also ja, es kommt drauf an, was du jetzt unter Party verstehst. Also jetzt 30 Mann im Partykeller.
Ja, sowas halt.
Ja, okay.
Oder 35.
Ich würde 35. Ging wirklich schnell jetzt, ne? Als ich in den Urlaub gegangen bin und hier weg bin, weiß ich noch, dass wir diskutiert haben, da hatten wir einen Inzidenzwert, ich glaube, von 12, 13, so um den Dreh, vielleicht war er mal einen Tag bei 18. Und da haben wir schon hier intern auch noch drüber gesprochen, was machen wir, also wie ist jetzt mit Masken, wo tragen wir Masken und so weiter, hier in der Redaktion. Da bin ich in Urlaub gegangen und jetzt, als ich wiedergekommen bin im Auto, gab es dann die Push-Meldung, dass wir irgendwie knapp unter 50 liegen und es eben dieses Telefontreffen dann gab mit der Kanzlerin, weil die Zahlen hier halt so sind, wie sie sind. Das ging wahnsinnig schnell jetzt tatsächlich zuletzt, muss man einfach sehen, wie es ist.
Ja. Egal.
Oh,
mal so den...
Irgendeiner muss sie machen.
Mal so den Übergang zu schaffen.
Ja, setzt du bitte noch deinen Aluhut auf, dann ist der Übergang noch besser.
Da war ich diese Woche wirklich sehr irritiert. Ich hatte vorher schon beim Kollegen, der uns diesen fantastischen Opener, wie man so schön sagt, für unseren Podcast gemacht hat, Alexander Küper, in der WhatsApp-Story schon gesehen, dass der Wendler offenbar irgendwas gepostet hatte in seiner Story und Kurioses. Und dann habe ich so gedacht, na, dann guckst du mal, was der so gepostet hatte in seiner Story. Und dann kam er erst, er steigt bei DSDS aus, glaube ich, war der Anfang. Und dann dachte ich schon so, oh, der Typ ist so peinlich. Und dann fing halt seine Verschwörungstheorie an, so richtig schlecht abgelesen auch noch. Und ich dachte so, es war wie ein Unfall, ich konnte nicht weggucken. Ich dachte, das ist nicht sein Ernst. Wie kann man sich so, der Typ ist gerade für seine Verhältnisse so am Aufblühen beruflich. Wie kann man sich durch so einen Schwachsinn das alles zerstören?
Ja.
Und wie kann man sich auch so beeinflussen lassen, dass man sich das alles zerstört? Das fand ich schon krass.
Ja, gerade dieses Beeinflussen lassen, also so diese Gehirnwäsche und dieser 180-Grad-Turn, also dass du wirklich von jetzt auf gleich komplett anderer Meinung bist, also vielleicht hat er ja immer schon andere Ansichten, kann ja sein, aber das dann auch so zu veröffentlichen als eine Person, die ja auch ein großer Multiplikator ist, weil sie viele Fans hat und so. Leider auch wahrscheinlich nicht die hellsten immer. Und dass man ja auch eine riesen Verantwortung hat und dann halt solche Theorien rauszuhauen, fand ich schon sehr, sehr, sehr bedenklich. Aber ich finde richtig gut, dass jetzt alle Verträge gekündigt wurden von RTL, von Kaufland,
wo er Erwerbung gemacht hat. Wie bitter für Kaufland. Tag 1 nach Start der neuen Kampagne mit dem Händler.
Und die ja laut Kaufland oder laut dem Manager, ja, teuer, aber auch wohl sehr erfolgreich war. Der Manager hat ja bei RTL gesagt, dass dadurch, dass diese Kampagne so erfolgreich war, es auch ein TV-Spot hätte geben sollen. Und wahrscheinlich wäre das dann auch noch verlängert worden und so. Also
klar.
Wie man so.
Ich habe auch irgendwo gelesen, 20 Jahre Karriere zerstört in 2 Minuten. Und das trifft es eigentlich total, ne? Also er hat sich ja wirklich alles verbaut.
Er hat sich zwischendurch auch schon mal zerstört. Selber auch.
Sagen wir mal 10 Jahre Karriere. Nee, aber auch das Leben seiner Frau, also Laura Müller, also die ist ja jetzt auch belastet dadurch, ne? Also die, ich glaube, der Manager von Wendler hat auch gesagt, dass sie jetzt auch im Moment keine Aufträge mehr bekommt oder auch erstmal viele gekündigt wurden, weil die einfach mit den beiden nichts zu tun
haben. Wenn sie beruflich weiterhin Erfolg haben will, dann muss sie sich von ihrer großen Liebe distanzieren und trennen, befürchte ich.
Aber Schatzi, hat sie doch ein Auto gekauft.
Ja, wobei, wenn ich es richtig mal gelesen habe, hat sie das Auto gar nicht gekauft, sondern er hat es geleast.
Ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht weiter
verfolgt. Ja, kuriose Geschichte, egal.
Ja, aber das fand ich auch traurig. Ich musste da meinen Senf auch zu ablassen auf Facebook, das mache ich eigentlich auch selten.
Mhm. Zum Wendler?
Aber, oder? Ja, zum Wendler, das habe ich auch dann kommentiert, weil er sagt ja, ich bin Komponist, ich bin Autor und dann kommt diese ganze Rotze, die er da runter.
Wie, wo hast du das denn kommentiert?
Ich habe das auch unter seinem Video kommentiert. Weil ich das
Kaufland. Oder, oder hat er das Video auch bei Facebook gepostet?
Hat er auch bei Facebook gepostet.
Ach, guck mal.
Und weil er halt von Gleichschaltung der Medien sprach, habe ich gesagt, ja, wenn du Komponist und Autor bist, dann müsstest du dich eigentlich mit solchen Vokabeln auch auskennen und wissen, dass das Nazi-Vokabular ist. Und dann kam sofort eine, die kommentiert hat, so, wie nennt man das denn sonst, wenn alle Zeitungen das Gleiche berichten? Hab ich gesagt. Dann habe ich auch ein bisschen argumentiert, habe gesagt, erstens, hat jede Zeitung auch einen anderen Blick, eine andere Perspektive, eine andere Einstellung, mal vielleicht ein bisschen konservativer, mal liberaler und so. Und dann kann halt jeder schreiben, was er will, das ist Meinungsfreiheit etc. Und dann kam von ihr nichts mehr. Das ist auch so klassisch, finde ich, für solche Verschwörungstheoretiker, die erstmal alles, wie nennt man das denn sonst, bla bla, und dann kommt nichts mehr, sobald du mal ein Argument irgendwie hast. Fand ich traurig. Aber irgendwie fühle ich mich im Moment in dieser Zeit so provoziert von vielen bei Facebook oder so im echten Leben, dass ich auf einmal irgendwie anfange, bei Facebook zu schreiben. Ich hoffe, das hört auf.
Ja, das hört, also ich kann das nachvollziehen. Bei mir hat es irgendwann aufgehört, tatsächlich einfach, weil du, da geht's ja nicht um Argumente. Das ist ja die pure Ignoranz. Das ist mein Lieblingsbeispiel, was du gerade genannt hast mit den Zeitungen und dieses alles gleich, alle schreiben das Gleiche. Jeder, der in den letzten 10 Jahren mal eine Bild-Zeitung und eine Taz gegenübergelegt hat und mal gelesen hat zum gleichen Thema, weiß, dass das kompletter Bullshit ist. So, und dass wir eine sehr breite Medienlandschaft in Deutschland haben, anders als viele andere Länder in Europa übrigens, auch durch das duale System, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Privatrundfunk auf der anderen Seite. Dann haben wir noch dieses separate System hier in NRW mit den Lokalsendern und so. Also es gibt ein super vielfältiges mediales System in Deutschland. Dass man mal den Eindruck haben kann, okay, viele Journalisten sind sich einig. Und dass man auch kritisieren kann, dass viele Journalisten vielleicht aus einem ähnlichen sozialen Milieu stammen und dann ähnliche Perspektiven haben, kann man alles kritisieren, kann man über alles sprechen, aber von Gleichschaltung oder von alle schreiben das Gleiche und so und Schlafschafe und der ganze Bullshit, da ist einfach nichts mehr zu holen.
Und manchmal liegt es ja einfach in der Natur der Sache. Wenn Donald Trump sagt, er ist krank, dann ist das ein Fakt, dann ist er krank und dann kann er nicht die Bild schreiben, er ist krank und die Taz schreibt, er ist nicht krank. So, also deswegen so,
das war nämlich auch deine Argumentation auf Facebook, die habe ich gerade nochmal nachgelesen.
Also, hast du gelesen? Ja, ja, ich finde, das ist halt ein Beispiel dafür, dass vielleicht manchmal der Eindruck entsteht, okay, die schreiben das Gleiche, aber es sind halt nun mal auch die gleichen Fakten. Du kannst ja nicht lügen. Und das hätten sie offensichtlich gerne.
Diskussion gehabt, tatsächlich auch am Wochenende mit einem Freund, den ich besucht habe, auch Journalist, der genau das auch sagte, man kann ja nicht gegen die Evidenzen schreiben. Also die Fakten, die da sind, wissenschaftlicher Art, die muss ich ja benennen. Die kann ich dann noch irgendwie gewichten, die kann ich einrahmen, die kann ich werten, die kann ich kritisieren, die kann ich hinterfragen. Aber ich kann ja nicht als Mensch, der sich der Wissenschaft und der Aufklärung verschrieben hat, wie unsere Gesellschaft nun mal seit einigen Jahren und 100 Jahren inzwischen so tun, als gäbe es das nicht. Und das alles, also in alles komplett in Frage stellen und sagen, na, Wissenschaft, nee. Also nee, sehe ich, glaube ich, nicht so dran. Das kann halt niemand ernsthaft erwarten. Und wenn man dieses Grundverständnis verlässt, dann kann man da halt auch schlecht mehr mit Diskussionen ankommen.
Ja. So. Eigentlich ist der Wendler auch nicht wert, dass man ihm so viel Aufmerksamkeit
Nein,
schenkt.
Nein, aber es war halt ein online. Thema in dieser Woche.
Ja, genau. Online meine ich auch. Also weil das ja auch wirklich durch alle Medien und so ging. Und ich habe das ja auch dann gelesen und fühlte mich auch provoziert. Ich fühlte mich allein schon deshalb provoziert, weil er da so viele Fans hatte, die ihm so zugestimmt haben und auch so viele Likes für diese Zustimmung bekommen haben, dass ich dachte, ey, das ist, geht in so eine falsche Richtung. Und dadurch, dass er ja so viele Fans hat, multipliziert sich das ja auch dann alles. Das ist ja noch schlimmer als das Virus. Also es breitet sich ja noch schneller aus.
Ich ja, muss sagen, ich war froh, dass das nur der Wendler war.
Ja.
Ich habe das tatsächlich gelesen über eine Meldung, die in der Überschrift nur hatte, nächster Prominenter outet sich als Verschwörungstheoretiker oder irgendwie sowas. Mhm. Klickte drauf und hatte dann schon irgendwie gedacht, oh nein, wer ist es denn jetzt? Lars, es ist der Wendler und war tatsächlich erleichtert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, man weiß, also man kann es ja nicht mehr einschätzen, wer es jetzt plötzlich ist, der sich irgendwie aus der Deckung begibt und dann einen wirklich überrascht. Also auch Menschen, zu denen man irgendwie aufgesehen hat oder die man toll findet, so entweder als Künstler oder als Mensch oder wie auch immer. Und dann war ich froh, dass es nur der Wendler war, wo ich gedacht habe, naja gut, okay, das überrascht mich jetzt nur so begrenzt und betrifft mich dann irgendwie zum Glück nicht so weiter.
Ja. Eine letzte Meldung noch, die ich diese Woche sehr kurios fand. Ich muss nämlich langsam zum Ende kommen, weil ich jetzt gleich noch nach Köln muss.
Oha.
Zum Fußball.
Ins Risikogebiet, mein Freund.
Ja, seit heute Risikogebiet. Ja. Spiel von Rot-Weiß Essen. Ich habe schon geguckt, ob das Spiel stattfindet, aber es findet statt.
Okay.
Und habe mich auch zwischendurch immer mal wieder informiert, wie die Lage auf der Autobahn ist.
Ja, sehr gut.
Ich fand diese Woche sehr charmant die Meldung von der A40, wo mehrere Menschen der Polizei gemeldet haben, dass dort ein Pinguin unterwegs sei.
Oh.
Morgens. Und dann ist die Polizei auch direkt dorthin gefahren, hat aber keinen Pinguin mehr gesehen und hat dann auch im Tierpark in Bochum und so nachgefragt. Die haben auch keinen Pinguin vermisst. Ich glaube, es war am Donnerstag, als gestreikt wurde. Kann das sein? Wurde am Donnerstag im öffentlichen Nahverkehr gestreikt?
Glaube ja.
Ja, da war das. Und das ist, ja, da sieht man einfach mal, dass auch Pinguine von so einem Streik betroffen sind haben und dann auch mal den Weg über die 40 nehmen müssen.
Ja.
Man weiß nicht, wo er hergekommen ist, man weiß nicht, wo er hin wollte.
Aber ein echter Pinguin?
Ja, laut den Autofahrern ja, keine Ahnung. Sonst hätten sie wahrscheinlich erwähnt, hier steht so ein Spielzeugpinguin, so ein Stoffteddy. Ja. Also Stoffpinguin. Ja, die Geschichte wurde auch leider konnte nicht mehr aufgeklärt werden, weil der Pinguin war nicht mehr gesehen.
Ja, wo ist er jetzt wohl?
Ja, wo ist er hergekommen, wenn ihn keiner vermisst?
Von Antarktis natürlich.
Dann zieht er vielleicht weiter nach Südafrika, da gibt es ja auch Pinguine.
Ja.
Aber man ist ja froh, dass es nur Pinguine sind bei uns. Ich stolpere manchmal am späteren Abend, wenn man noch so rumseppt, über so Tierserien auf so Spartenkanälen, wo es dann zum Beispiel irgendwie Kampf der irgendwas Tiere ist oder irgendwas über Haie oder so. Und neulich bin ich gestolpert über eine Geschichte aus Florida, wo Alligatoren in der Kanalisation plötzlich waren. Und da bin ich froh, dass es bei uns nur ein Pinguin auf der A40 ist.
Ja,
der
das stimmt.
Mhm.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Ja.
Ja, Freunde.
Boah, ey.
Das war's.
12:08 Uhr, das war's. Tatsächlich.
Ja, und das Traurige ist, was ihr ja noch nicht wisst, die ihr jetzt den Podcast hört, nicht nur mit dieser Folge.
Ja. Nein.
Das war's. Nein,
das war mit uns
drei, ne? Da müssen
Stefan hat noch was zu verkünden.
Ja, danke schön für all die Jahre.
Ja, eins war's.
Genau, ich steig aus hier. Das ist mir einfach zu viel geworden mit euch.
Stefan stirbt den Podcast tot.
Nein.
Ja, nee. Ja. Also ja, Redebedarf in dieser Form wird es tatsächlich erstmal nicht mehr geben. Zumindest in dieser Dreierkonstellation mit Tobi, Stefan und Yoshi. Mhm. Deswegen stoßen wir drauf an, Stefan.
Nein. Erstmal muss Stefan bitte. Stefan, erzähl, was ist los?
Ja. Was passiert? Nee, ich höre beim Radio auf, folglich auch beim Radio Essen und wechsle in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei nach Gelsenkirchen, worauf ich mich sehr freue. Und dadurch war das, und das schon den kommenden Donnerstag. Und deswegen war das die letzte Folge mit euch gemeinsam. Und habe jetzt noch drei Sendungen abgesehen heute Nachmittag noch Fußball, Montag, Dienstag, Mittwoch noch die Sendung bei Radio Essen, freue mich auch sehr drauf. Sehe ich einen von euch beiden? Dich wahrscheinlich nicht, du hast Frühschicht, wenn, ne?
Aber ich bleibe lange wach.
Und du?
Kommende Woche auch Frühschicht, ja. Aber wir sehen uns bestimmt abseits davon, hoffentlich doch zumindest
noch. Achso, ich habe hier auch noch ein Geschenk für dich, habe ich in meiner Bauchtasche aufbewahrt.
Eine Tafel Schokolade?
Ja, ich glaube, die ist jetzt geschmolzen, weil die an meinem Bauch
Dankeschön.
War. Dankeschön.
Freunde sind wie... Ja. Du kannst,
Gott, ich musste auch erst lachen.
Schön und kitschig ja. zugleich. Freunde sind wie Sterne, du kannst sie nicht sehen, aber sie sind immer da.
Ja.
Ah,
ja, Stefan.
Da muss ich nochmal warten.
Ja. Ja, ja, ich fand das so schön kitschig und so treffend aber auch, dass ich die Tafelschokolade gerne mitgebracht habe.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe mich genau. auch, ich hatte auch immer sehr viel Spaß mit euch beiden.
Ja, ja. Hatten wir auch.
Wer hat, ja, wer war von euch so lieb und hat diese Piccolöchen mitgebracht?
Es war Tobis Idee. Und
der Volontär musste sie aber einkaufen. Na, ja, genau. Der stellvertretende Chefredakteur hatte die Idee und der Volo musste dann der
ja, aber so ist das doch, ne? Oder? Deswegen ist der Tobi ja stellvertretender Chef.
Aber mach mal bitte gleich einer für mich hat. Auf. Ich habe hier Angst, dass ich mit der Technik... Angst.
Ich mag auch gar keinen Sekt. Also wir haben hier Piccolos.
Ja, aber Entschuldigung, also das muss jetzt das tatsächlich schon...
Ich habe ja auch... Einmal ich hab, wir saufen danach weiter, weil ich habe ja auch
das
noch...
Das ist doch einfach nur ein Drehverschluss.
Eine Flasche mit.
Ja, ja, das sieht schlimmer aus.
Rubby Bubble. Ich habe natürlich die Nicht-Alkohol... Als ältester Mensch in dieser Runde habe ich die nicht-alkoholische Variante genommen, weil ich nicht genau wusste, wie alt ihr seid. Habt ihr schon. Ja.
Ich bin das ist die Form von Charme, die ich sehr vermissen werde.
Ich bin in diesem Podcast sehr gealtert. Also
Alterswitze?
Deutlich
Nein, dass du charmanterweise sagst, wir sehen so jung aus, dass wir noch unseren Ausweis zeigen müssen.
Hast du das schon aufgemacht?
Ja, natürlich.
Ja.
So, meine noch.
Ja, ich habe übrigens meinen neuen Arbeitskollegen auch schon kennengelernt, weil ich schon eine Fortbildung hatte bei der Polizei. Muss sagen, sehr nette Menschen. Also man nach 15 Jahren...
Netter als hier.
Nee, so war es nicht gemeint. Aber nach 15 ja. Jahren geht man natürlich auch mit einem weinenden Auge vom Radio weg. Aber es freut einen sehr, wenn man dann so warmherzig, offenherzig da aufgenommen wird. Da war ich sehr positiv, ja, man kann fast schon sagen, überrascht. Ich habe mich sehr gefreut und werde jetzt noch tolle Tage haben hier bei Radio Essen.
Ich hasse sie. Weil sie dich uns wegnehmen.
Na,
das muss man einfach mal so sagen.
Ja,
ja.
Ich Stefan, hasse die Polizei. Wir stoßen an.
Es war eine also ich muss es natürlich tatsächlich, ja, cheers erstmal.
Cheers durch die Plexiglasscheiben hier. Prost.
Oh.
Ja.
Prost, ja, Tobi. Ja. Stößchen.
Ja,
Stößchen.
Ja, ja, cheers.
Da.
So ein Schlückchen wenigstens.
Ui. Boah.
Oh, Laura.
Da gehe aber, wenn ich das gleich getrunken habe, gehe ich aber leicht.
Boah. Ekelhaft.
Ja. Leicht, was hast du gesagt? Boah, Laura?
Lauwarm.
Ach, lauwarm.
Ui, das ist tatsächlich...
Ja. Den stellen wir gleich nochmal kalt. Was schmeckt denn der Robbie Bubble?
Ja, mach mal auf.
Nee, also wir müssen natürlich auf jeden Fall...
Das ist auch noch ein Drehverschluss.
Aber auch noch den Hinweis geben, es ist jetzt erstmal tatsächlich die letzte Folge, also in dieser Konstellation tatsächlich dann generell. Und wir machen auch eine kleine Pause, aber nur, um nochmal in uns zu gehen und zu gucken.
Um zu trauern.
Um zu trauern, ja, natürlich auch. Um das zu Ende zu bringen, auch emotional. Und uns dann aber tatsächlich auch Gedanken zu machen, wo, an welcher Stelle wir vielleicht nochmal ein kleines bisschen dann nachjustieren und dann in 1, 2, 3 Wochen vermutlich Redebedarf auch weitermachen in einer etwas anders klingenden Konstellation, aber dazu dann natürlich mehr, wenn es soweit ist.
Eigentlich hätten wir Streuselkuchen mitbringen müssen.
Warum Streuselkuchen?
Weil es so eine gefühlte Beerdigung hier gerade ist.
Ach so, ja, stimmt.
Ist das, und da gibt es doch immer Streuselkuchen.
Ja, aber auch Apfelkuchen und so andere Kuchen. Jetzt habe ich ein bisschen Hunger, wenn du von Kuchen
sprichst. Ja.
Das ist, haben wir nicht übrigens auch mal über Robbie Bubble, wo du das gerade so ausschenkst, haben wir da nicht neulich drüber gesprochen, auch in dieser Folge?
Ich weiß aber nicht mehr, bei welcher Gelegenheit. Mit Angela, glaube ich, oder?
Ja, ja, genau.
Mit ihren Kindern, genau.
Ich glaube, da haben wir da darüber gesprochen.
Ja, ja.
Ich kenne das auch gar nicht, aber es hat auf jeden Fall schon mal eine Farbe, die...
Ah, stopp. Bevor wir jetzt hier gleich wirklich enden, habe ich noch was vorbereitet. Es ist nur eine Kleinigkeit, die mir gestern Abend kurz vorm Schlafengehen eingefallen ist. Redebedarf ohne Stefan ist wie Siegfried und Roy ohne den Tiger. Die heiligen drei Könige ohne den Kasper oder Melchior oder Balthasar, einer der drei halt. Pommes Currywurst ohne Mayo. Fürst Pückler Eis ohne Schoko. Und Tick, Trick und Track ohne Trick.
Ach, sehr Stefan, schön. Das ist sehr
du
schön
wirst
gesagt,
uns fehlen.
Ja, ihr mir auch.
In allen Belangen. Ja. Also jetzt hier beruflich natürlich.
Privat
werde ich dich verfolgen, ich werde dich stalken. Und
ich werde euch verfolgen. Das wird wahrscheinlich wesentlich leichter sein als umgekehrt. Aber
ja. Und jetzt, wenn du bei der Polizei bist, kannst du ja dann mal auflösen, wie das mit dem Pinguin war.
Mhm. Ah, schmeckt so ein bisschen nach sehr süßem...
Ja, aber schmeckt.
Apfelsaft auch, oder?
Apfelsaft, genau. Mhm.
Vielleicht, wenn man das zusammenschüttet, vielleicht wird es dann erträglich.
Ja. Für Prosecco. Ja, also du wirst uns fehlen, den Hörern auch. Also ich habe schon eine Rückmeldung, weil ich natürlich einem schon erzählt habe. Und er sagt, schade. Sehr schade.
Dein Bruder oder was?
Ja, meine Mutter weiß es ja auch, die ist ja auch treue Hörerin. Ja,
deine Mama hat mir schon sehr lieb geschrieben.
Die hat auch schon geschrieben. Und dem Stefan, den wir hier auch schon mehr zitiert haben, zitiert haben, aus Düsseldorf. Der Düsseldorfer ist trotzdem Essener Podcast hört. Genau. Er hat schon gesagt, er möchte dein Nachfolger werden.
Er sagt, ich sehr gerne. Das. Ja. Haben wir eigentlich so zum Abschluss nochmal reingeguckt in redebedarf@radioessen.de?
Ich habe Urlaub.
Tobi guckt nach jeder Sonnenfinsternis einmal rein.
Warte, ich gucke einmal rein.
Ich habe tatsächlich jetzt dann vorher nicht
nochmal
gemacht.
Oh, was denn? Müssen wir jetzt noch über Themen reden hier? Müssen wir jetzt auf einmal arbeiten?
Haben wir Post Angelika bekommen? Angelika hat uns geschrieben zum Thema Quarantäne von Tobi.
Oh, ja.
Hallo, liebe, so schön, dass wir das jetzt erst während der Folge, weil es schon auf dem letzten, aber das passt zu unserer Organisation in diesem Podcast. Hallo, liebes Redebedarf-Team. Ich habe gerade in eurem letzten Podcast die, sehr diplomatisch ausgedrückt, Irritation von Tobi Stein nach Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt gehört. Tatsächlich muss ich jedes Wort bestätigen. Mein Mann und ich hielten uns auch in einem Risikogebiet auf. Wir waren auf Texel und dort mit wirklich viel Abstand unterwegs. Der Mitarbeiter der Hotline unseres Gesundheitsamtes verlangte keinerlei Daten von uns. Wir mögen uns um einen Testtermin kümmern und uns nach dem Test bis zum negativen Ergebnis in häusliche Quarantäne begeben. Auf dem Rückweg vom Arzt könnten wir dann ja noch das Nötigste schnell einkaufen.
Oh, das ist natürlich auch schon ein schwieriger Hinweis, muss man sagen.
Ja, da kommen dann auch mehrere irritierte Fragezeichen dahinter.
Ja.
Mhm. Wir sind donnerstags aus Texel zurückgekommen. Den Testtermin haben wir am Montag. Kein Wort davon, dass wir auch bis zum Termin vielleicht besser zu Hause bleiben sollen. Was wir allerdings selbstverständlich machen. Bitte macht das weiter zum Thema. Gerade lese ich nämlich, dass Essen einen kritischen Wert erreicht hat und leider neue Maßnahmen folgen. Uns wundert das nach dieser Erfahrung leider nicht wirklich. Ihr macht einen tollen Job mit diesem Podcast, den ich von Beginn an höre. Ganz liebe Grüße. Angelika.
Vielen lieben Dank erstmal, Angelika.
Ja.
Ja. Für die Mühe auch. Und du bist mir allein schon deswegen sehr sympathisch, weil du nach Texel fährst. Ich liebe Texel. Ja. Aber klar, da hat sie offensichtlich auch recht.
Ich kann es nur noch einmal ganz kurz zusammenfassen, wer es in der letzten oder vorletzten Folge nicht gehört hat. Es war bei mir tatsächlich so, ich musste erstens, ich glaube, wir haben 18 oder 19 Mal gezählt, dass wir anrufen mussten beim Gesundheitsamt, um überhaupt jemanden an der Hotline zu bekommen. Mhm. Über 3 Stunden ungefähr haben wir das versucht. Und dann war es so, genau wie Angelika es jetzt nochmal geschrieben hat, ist es abgelaufen. Und mein Punkt in der letzten Sendung war tatsächlich, dass es etwas komisch anmutet, wenn man deutschlandweit, so war es in den vergangenen 2 Wochen, darüber diskutiert, wie man die Gesundheitsämter ausstatten kann, damit sie besser kontrollieren können, ob die Leute sich an die Quarantäne halten. Dass es etwas komisch anmutet, das zu verlangen, wenn die Gesundheitsämter nicht mal wissen, wer überhaupt in Quarantäne muss und wer aus Risikogebieten zurückkommt. Und kann ich nur sagen, danke für die Bestätigung. Geändert hat sich daran meines Wissens zumindest jetzt in den letzten 2 Wochen nichts, aber da werden wir sicherlich noch das eine oder andere Mal drauf stoßen. Auch hier bei Radio Essen, außerhalb dieses Podcasts.
Vielleicht auch ein Thema kommenden Dienstag für unsere Sondersendung von 16 bis 18 Uhr mit unserem Gesundheitsdezernenten Peter Renzel und dem Virologen der Uniklinik in Holzhausen, Mirko Trilling. Einfach mal einschalten bei Radio Essen. Ich glaube, es wird ein sehr spannender Talk mit dem Kollegen Christian Pflug.
Da sieht man den Profi, der noch Cross-Promo macht in seiner letzten offiziellen Podcast-Folge.
Klar.
Fantastisch.
Und danke, Angelika, dass du uns von der ersten bis zur letzten Sekunde
Hat mich auch sehr gefreut, das zu lesen. Angelika, bleib uns treu. Auch wenn die beiden Pappnasen hier ohne mich weitermachen, aber ich glaube, die kriegen das hin.
Ja. Wir geben uns Mühe, das
fällt uns aber schwer.
Fortzuführen.
Jetzt ist gut.
Nee, ich möchte, dass du heulst. Jetzt fang mal an zu heulen.
Ich muss mal arbeiten jetzt gleich. Ich habe hier jetzt schon Zeitstress. Wenn ich sehe, in knapp 90 Minuten geht das RWE-Spiel los und ich muss noch nach Köln fahren.
Ja, ich fange nicht ohne dich an.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, es war wunderschön mit euch. Ich sage nochmal vielen Dank. Ich habe euch sehr lieb.
Wir danken.
Und
Vito.
So, machen Sie es gut, ne? Tschö.